Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und die Aussagen, meine Familie funktioniert wie eine kleine Firma und ich bin als Mama ziemlich egoistisch, stammen nicht von mir, sondern von Sarah Leschke, besser bekannt als Mrs. Mama auf Instagram. Sarah erzählt uns heute ungeschönt aus ihrem Familienalltag mit drei Kids, von denen zwei sogar Irish Twins sind, also ganz kurz nacheinander geboren wurden. Wir erfahren, ob das so geplant war und ob es wirklich so anstrengend ist, wie man sich das vorstellt.
Ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Wer sie nicht kennt, also das ist ja wirklich eine Schande, wenn man das nicht tut. Ich bin absoluter Fan. Das ist Sarah oder bekannt als Mrs. Mama auf Instagram. Und du kannst dich natürlich für unsere Community nochmal selber ein bisschen vorstellen, weil du weißt ja in der Regel selber besser, wer du bist.
Ja, mache ich gerne. Also wer mich noch gar nicht kennt, ich bin Sarah, wie gesagt, von dem Profil Mrs. Mama. Ich mache Instagram schon gute 4 Jahre. Mittlerweile mache ich es auch komplett hauptberuflich. Ich habe 3 Kinder, 8, 2 und 1. Und darum geht es ja auch heute auch ein bisschen um ja, die beiden Kleinen. Und das Besondere am ja, Mama-Sein, das findet ihr eigentlich auf meinem Profil. Ganz viel Alltag, Reisen, Rezepte. Ja, das bin eigentlich ich, ziemlich normal. Und ja. Instagram ist mein Beruf und mein Hobby und meine Leidenschaft.
Du hast ja jetzt gerade gesagt, du machst das Ganze seit 4 Jahren. Wie bist du denn drauf gekommen, mit Instagram zu starten?
Ja, jetzt könnte ich lügen und sagen, ach, das hat sich einfach so ergeben, aber das ist tatsächlich bei mir nicht der Fall, es wäre eine Lüge. Ich habe es schon anvisiert, weil ich eben eine Freundin habe, die auch auf Instagram sehr aktiv ist, die damit damals angefangen hat, die hatte dann so ihre ersten 10.000 Follower und ich war dann ganz neugierig und habe gefragt, hey, wie läuft das ab und wie funktioniert das und kann man damit auch Geld verdienen? Und die ist eigentlich eher so, hat mich an die Hand genommen. Ich sage auch immer, es ist meine Mentorin. Die
Verrätst Vicky, du, wer es
ja, ist? Vicky von Alltagsliebe verrate ich sehr gerne, weil sie wirklich nicht müde geworden ist und mich da echt an die Hand genommen hat und mir die ganzen Geheimnisse weiter verraten hat und wie man verhandelt und wie man die ersten Kooperationen bekommt. Und ja, und dann, wie man so schön sagt, habe ich Blut geleckt. Also habe dann wirklich gemerkt, oh, das funktioniert. Und am Anfang war es noch so, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, da musste man dann irgendwie ganz viel liken und bei anderen kommentieren, um irgendwie noch organisch zu wachsen. Also ohne, dass man jetzt ein Gewinnspiel oder sowas gemacht hat, wie es ja mittlerweile so der Fall ist. Und ich habe dann war dann ganz aktiv unterwegs, habe anderen Profilen gefolgt, habe mich mit anderen vernetzt zusammen. Und eben durch Vicky ist das Ganze dann, also mit ihrer Hilfe bin ich dann einfach gewachsen über die Jahre. Und dann muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, die Schwangerschaften, also diese ganze Mama-Bubble bei Instagram, das lief halt eine Zeit lang richtig, richtig gut. Das heißt, mit der zweiten Schwangerschaft ist mein Profil dann, könnte ich sagen, in Anführungsstrichen explodiert. Also damit hat's dann richtig ins Rollen gebracht praktisch. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, nach 4 Jahren habe ich so eine Größe erreicht, dass wir halt, wie gesagt, dass es halt mein Hauptjob ist und wir davon leben können. Genau. Das hat sich dann tatsächlich so ergeben. Das habe ich natürlich nicht vorausgesehen, aber es war schon mein Ziel, muss ich schon ganz ehrlich sagen, doch, das hauptberuflich zu machen.
Total spannend. Du hast gerade gesagt, du hast vor 4 Jahren gestartet, auch mit der Intention natürlich, dass das Ganze groß wird und so weiter. Aber hast du von Anfang an schon deinen Themenfokus gehabt oder hat sich das auch so ein bisschen entwickelt?
Ein bisschen. Also ich habe gestartet, also Instagram habe ich, glaube ich, schon, ich weiß gar nicht, seit 2014, glaube ich. Da war ich mit meiner ersten Tochter schwanger. Da war ich aber wirklich nur reiner Konsument und habe mir das halt eben alles angeguckt und fand das irgendwie alles so spannend. Und dann habe ich natürlich schon gemerkt, dadurch, dass ich selber Mama, gerade frisch Mama geworden bin oder schwanger war, dass ich mich natürlich dann auch nach Austausch gesehnt habe. Mhm. Und das war eigentlich für mich, und das ist auch für mich immer noch das Beste an Instagram. Am Anfang waren es ja die Facebook-Gruppen, die es dann gab.
Die Mamas-Gruppen.
Genau, ja, das war für mich auch wirklich so ein Ventil. Da habe ich irgendwie Austausch gesucht und Erfahrungsberichte gelesen und es war einfach ein Ventil für mich. Und irgendwann schwappte das ja so ein bisschen auf Instagram rüber. Und das ist auch immer noch das, was ich am meisten schätze, die Community, den Austausch mit meiner Community, wenn ich Tipps brauche. Ich liebe das, ich muss einfach irgendwie einen Fragesticker oder schreib irgendwie, ey, schickt mir eine DM, wenn ihr das und das wisst. Und da kommt sofort eine Antwort von der eigenen Community. Und das war einfach das, was mich auch so gefesselt hat an Instagram irgendwie. Diese Verbundenheit, dieses Social, was man irgendwie so zusammen hat. Und ja, und dann habe ich natürlich schnell gemerkt, ey, ich bin selber Mama, ich bin schwanger. Und dann habe ich eigentlich meine Nische ja automatisch gefunden, ja.
Was ist dir denn am allerwichtigsten, was du auf Instagram mitgeben oder teilen möchtest?
Die Normalität des Mama-Daseins, aber mir ist eben auch Frau sein und das Frauenbild wichtig. Das heißt, ich bin nicht nur Mama, sondern ich bin auch Sarah und ich bin mir selber wichtig. Also auf einer gewissen Art auch das Thema Selbstliebe, aber nicht aufs Äußere bezogen, schon auch, klar. Aber Selbstliebe fängt ja im Inneren an. Und das ist, glaube ich, auch das, was manchmal so ein bisschen vertauscht wird oder was nicht so ganz verstanden wird. Für mich fängt halt Selbstliebe von innen an. Und ja, es ist eigentlich so facettenreich, wie wir Menschen sind. Also mein Mama-Dasein, dass ich mich aber auch für Mode interessiere, fürs Reisen, Rezepte, ich koche gerne. Also ja, so das Konzeptpaket eigentlich, ja.
Jetzt hast du gerade das Reisen angesprochen. Mhm. Du hast ja kürzlich einen Freundentrip nach Ibiza gemacht. Ja. Wie war denn da so das Feedback aus der Community? War das durchwegs positiv oder kamen da auch kritische Stimmen?
Tatsächlich, was ich bis jetzt alles so gelesen habe, manchmal komme ich mit den Nachrichten nicht so hinterher, aber bis jetzt durchweg positiv. Klar, da kam jetzt auch mal eine Nachricht, oh, ich könnte das nicht und auch ganz oft, ich will, aber ich traue mich nicht oder mein Partner möchte das nicht oder mein Umfeld kritisiert das oder so. Aber sonst nur Zuspruch und ja, Begeisterung und also ja, ich glaube, die meisten Mamas fühlen es halt sehr, dass man einfach eine Auszeit braucht.
Und wünschen sich das,
sehr. Ja.
Weil das ist ja wirklich auch nicht allen Mamas möglich. Also da braucht man ja auch den Background.
Ja,
und
natürlich.
Da kommen wir auch später noch dazu. Ja. Jetzt zu deinen Kindern und Schwangerschaften. Du hast vorhin gesagt, du hast mittlerweile 3 Kinder.
Ja.
Und die, sag ich mal, letzten beiden sind sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Die Frage hast du bestimmt schon oft gehört, aber war das so geplant?
Ja, die Frage, die alle lieben und viele nicht beantworten wollen wahrscheinlich, war es nicht tatsächlich. Ich sag ja immer, Olivia ist ein Wunschkind, aber kein geplantes Kind, also kein geplantes Wunschkind. Sie war schon gewünscht, also wir wussten definitiv, dass wir ein drittes Kind haben wollen, also ganz safe und sind auch so ein bisschen mit dem Gedanken rangegangen, wenn es passiert, dann passiert es, dann freuen wir uns. Wir wollen auf jeden Fall ein drittes Kind. Aber dass das dann doch so krass, so schnell passiert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Von daher sage ich immer, ja, es ist ungeplant gewesen. Es ist gewollt, aber nicht geplant.
Schwanger mit Kleinkind. Meine Kleine wird jetzt dann 2. Ich habe mir bis jetzt nicht vorstellen können, wieder schwanger zu sein. Weil ich einfach die Horrorvorstellung hatte, wie kriege ich das hin, wenn ich diese Müdigkeit oder vielleicht ist er noch schlecht oder was auch immer. Ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass das körperlich funktioniert. Erzähl mal, wie war es wirklich für dich?
Ja, körperlich ist ein guter Stichpunkt. Müdigkeit, also ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe ja einen Partner in Elternzeit. Also mein Mann ist zu Hause und wir haben uns die Aufgaben geteilt oder wir teilen uns ja immer noch die Aufgaben. Das ist natürlich... Das Glück haben vielleicht andere Paare nicht. Und dadurch ist es so ziemlich gut verteilt. Aber dennoch, also im ersten Moment habe ich auch gedacht, oh, was, jetzt wieder schwanger. Und Josua war ja noch ein Baby. Also der war ja irgendwie 6, 7 Monate alt. Und da konnte ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Und ja, am Anfang, es hat schon mit der Geburt angefangen. Ich hatte ja eine Hausgeburt. Und wir hatten niemanden, der den Kleinen nimmt, also den Mittleren dann. Und der war dann gleich in der ersten Nacht bei uns und die erste Nacht war gleich komplett chaotisch und anstrengend mit beiden Kindern, also zu viert dann im Bett mit diesen Neugeborenen. Und das war schon mal so ein Vorgeschmack auf das, was auf uns zukommen würde. Auch an Platzmangel, an Schlafmangel. Dann, was ich krass finde, ist dieses 2 Kinder wickeln, 2 Kinder füttern. Das fühlt sich wirklich, also ich kann mir wirklich vorstellen jetzt, wie es ist, Zwillinge zu haben. Mhm. Also es muss sich einfach wahrscheinlich genauso anfühlen. Also es war...
Heißt ja nicht umsonst Irish Twins.
Ja, genau.
Ne? Wenn man 2 so nah beieinander hat.
Ja, genau. Und das war, es war eine große Herausforderung. Man kommt natürlich so schleichend da rein. Also es ist ja nicht von gleich auf sofort. Aber ja, auch jetzt mittlerweile immer noch 2 Wickelkinder. Ne? Also man hat das Gefühl, es hört irgendwie nie auf. Und man fragt sich, wann ist eins der beiden jetzt mal da raus, aus dem Gröbsten raus. Und jedes Kind entwickelt sich ja auch anders.
Ja. Und in der Schwangerschaft an sich, wie war es da für dich? Also ging es dir da schlecht in der dritten Schwangerschaft? Und hast du dann auch mal Tage gehabt, wo du nicht wusstest, wo oben und unten ist mit dem Kleinen?
Ja, mir ging es eigentlich in den Schwangerschaften nie richtig schlecht, weil ich hatte immer sehr schöne Schwangerschaften.
Ja. Ich hoffe, dass es bei mir auch wieder so ist, wenn es mal soweit ist.
Ja, ich glaube, ja, gut, ich weiß nicht, man sagt ja, jede Schwangerschaft ist ein bisschen anders. Mhm. Ne? Bei mir waren sie doch sehr gleich, fand ich. Und es waren sehr schöne, angenehme Schwangerschaften. Die dritte auch. Aber was ich sagen muss, was mir krass aufgefallen ist, und auch wenn ich mit meinen anderen Müttern unterhalte, die eben diesen kleinen Altersabstand haben, die dritte Schwangerschaft ist an mir vorbeigeflogen. Also ich habe sie nicht richtig genießen oder aufsaugen können, die Momente. Ich habe ja auch gar kein richtiges Schwangerschaftsshooting mehr geschafft, weil das dann irgendwie mit Krankheit und Corona und keine Ahnung, hat das irgendwie gar nicht mehr gepasst. Und ich bin davon ausgegangen, krass zu übertragen, habe ja dann aber doch nicht übertragen. hat mir dann aber nach der Übertragung irgendwie schon Termine gemacht für Friseur, Fotoshooting und so weiter. Und dann kam sie 3 Tage früher, was ich gar nicht eingeplant habe. Aber so ist das Leben und verhofft kommt oft. Ja, die Schwangerschaft war schön, aber natürlich dieses Tragen. Josef war ja noch ein Baby, ich habe ihn also ständig getragen und habe mir dann den Fuß verletzt, war noch kurz vor der Geburt im Krankenhaus, habe Corona bekommen. Mhm. Es war schon viel intensiver, viel anstrengender, diese Schwangerschaft, als die Schwangerschaft davor oder die meine allererste Schwangerschaft.
Ja, ja, und also das mit dem Genießen, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört von Mamis, die jetzt auch 2, 3 oder mehr Kinder haben. In der ersten Schwangerschaft beschäftigt man sich ja gefühlt nonstop mit Schwangersein und bekommt jedes Zipperlein mit und guckt auch alles gleich nach und so weiter. Und beim dritten Kind ist es dann so
Selbstläufer. Absolute Selbstläufer, wirklich. Also ich hab auch nachher dann den Lachs gegessen und den Schinken, wo wahrscheinlich andere irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätten und gesagt hätten, oh, das darfst du nicht, das kannst du nicht machen. Wenn es dann die dritte Schwangerschaft ist und es ist immer alles gut gegangen, dann ja, es läuft halt an einem vorbei. Das ein bisschen schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich nochmal irgendwann ein Kind kriegen sollte.
Ist also nicht ausgeschlossen?
Nicht zu 100%. Dann wäre es aber auf jeden Fall das Letzte. Und dann würde ich eben auch gerne diesen Abstand haben wollen, um es nochmal intensiv zu genießen. Mhm. Ja, das wäre mein Wunsch. Aber es kommt ja sowieso immer alles anders, als man glaubt. Und wer weiß auch, ob überhaupt. War.
Was wäre denn in deiner Vorstellung so ein idealer Abstand?
3 Jahre. Mhm. Tatsächlich. Ich glaube, alles unter 3 ist herausfordernd für mich persönlich. Ich muss ja immer dazu sagen, es ist mein persönliches Empfinden. Da ist ja auch jeder anders und jeder geht ja auch anders in seiner Mama-Rolle auf. Aber ich bin nicht so die klassische Mutter. Also ich bin auch in vieler Hinsicht egoistischer, glaube ich, als vielleicht eine andere Mama ist. Ja.
Ja, geht mir genauso. Ja. Kann ich total nachempfinden. Jetzt hast du ja gesagt, dass dich das schon auch herausgefordert hat oder immer noch herausfordert, dass die beiden auch noch gewickelt werden und so weiter. Ja. Was ist denn positiv daran, dass die so nah beieinander sind?
Ja, also positiv daran ist auf jeden Fall, dass ich jetzt merke, also die Kleine ist ja jetzt 1,5 und Josa wird jetzt 3 im September, dass die anfangen, miteinander zu agieren. Also sie kitzeln sich und Olivia will ja mit Josu, also sie verlangt nach seiner Aufmerksamkeit und sie fangen langsam an, miteinander zu spielen. Ist zwar noch so eine ganz abgespeckte Form, weil intensives Spielen ist ja, glaube ich, erst so richtig ab 3. Aber sie interagieren zusammen und sie sind ganz süß zusammen und das ist schön zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, und das ist auch so mein Gedanke oder mein Wunschdenken, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass sie später ein schönes Verhältnis miteinander haben und er der große Bruder ist, der ist er ja für sie. Das erhoffe ich mir einfach daran. Und ich glaube und hoffe, dass es so sein wird, dass sie ein schönes Verhältnis miteinander haben werden. Ja.
Und wie geht die Älteste damit um?
Ja, die ist so richtig also so eine klassische große Schwester, also dass sie sich kümmert und spielt und auch mal aufpasst. Also ich versuche das immer so ein bisschen, sie hat natürlich nicht die Verantwortung für die Kinder, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil sie ist ja selber Kind, aber sie möchte das auch gerne. Also sie möchte dann auch gerne mal füttern oder auf den Arm nehmen oder anziehen. Und das ist ganz süß, weil ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich schon eine Hilfe auch ist für uns, ne? Dass man auch mal sagen kann, hey, Lucia, magst du mal eine Windel von oben holen oder die Feuchttücher oder kannst du mal ganz kurz eben aufpassen, ich muss mal ganz kurz auf Toilette oder so, wenn jetzt irgendwie gerade Not am Mann ist, das ist schon auf jeden Fall ganz schön. Deswegen dieser große Abstand ist für mich auch ganz, ganz besonders. Also da sind ja zwischen Josa und Lucia, also der Großen sind 5 Jahre. Und erst habe ich immer gedacht, das ist zu viel. Aber jetzt rückblickend finde ich das sogar richtig schön, auch dieses Gegenteil zu haben. Also einmal diesen ganz kleinen Abstand, einmal wirklich diesen großen von 5 Jahren.
Ja. Wie ist der große Abstand auch so gewollt gewesen? Nee, oder?
Auch nicht. Nichts. Nee. Also bei uns ist eigentlich nichts geplant, außer tatsächlich das mittlere Kind. Also Josua ist tatsächlich absolut geplant gewesen. Und ich muss auch sagen, ich war super festgefahren oder eingefahren in diesem Kinderwunsch. Ich bin erst im dritten Zyklus schwanger geworden. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich nicht, weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch, ich will jetzt schwanger werden.
Fühl ich total. Ja.
Kennst du das so, ich will das jetzt sofort. Mhm. Und dann hat es auch jetzt sofort zu funktionieren. Und ich sage ja immer, das Universum lernt mich in Geduld, auch mit meinen Kindern, dass ich einfach gezwungen bin, geduldig zu sein. Mhm. Und so war es auch beim Kinderwunsch da mit Josua, was auch irgendwie so witzig ist, weil Olivia war irgendwie gar nicht geplant und das funktionierte so völlig gar nicht dran gedacht. Und Josua, oh, das muss jetzt sofort funktionieren. Und dann erst im dritten Zyklus das geklappt hat. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, dass das eben nicht sofort funktioniert hat. Also er war schon, kann man schon sagen, ein geplantes Kind. Ja.
Nach den 4 beziehungsweise 5 Jahren dann.
Ja, genau. Nach den 4 oder 5 Jahren, genau.
Du hast ja gesagt, dein Mann ist in Elternzeit. Mhm. Hat er sich jetzt erst Elternzeit genommen oder hatte der bei Joshua schon Elternzeit? Wie organisiert ihr euch im Alltag? Wie bekommt ihr das alles gewuppt? Mhm.
Also zu der ersten Frage, er hat seit Joshua Elternzeit, also er ist mit Joshuas Geburt praktisch in Elternzeit gegangen und erstmal war es nur geplant ein Jahr. Und dann haben wir aber gemerkt, es funktioniert so gut, auch in meinem Job, dass wir eben davon leben können, dass er auch länger zu Hause bleiben kann. Und er wollte das auch so dann nach diesem einen Jahr, so dass er nochmal auf 3 Jahre insgesamt verlängert hat. Und jetzt hat er noch weitere 2 Jahre, also mit Olivias Geburt hat sich das nochmal um 3 Jahre verlängert. Mhm. Also er ist jetzt noch 2 weitere Jahre in Elternzeit. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es nicht so einfach, weil 24/7 aufeinander hocken mit 2 und später 3 Kindern klingt jetzt erstmal so schön wie im Bilderbuch. Ja, ist ja toll, der Partner ist zu Hause, man hat sich gegenseitig, aber man geht sich halt irgendwann auch auf den Sack. Und es fallen natürlich an dem anderen auch Dinge auf, die man vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hat. Oder es kommen neue Dinge dazu. Mhm. Gerade wenn es um diese Dinge geht wie Haushalt schmeißen, wer besorgt die neuen Schuhe, der Kindergartenstart geht los, was brauchen wir dafür, wer organisiert Kinderarztbesuche, wer kümmert sich um die schulischen Sachen, Hausaufgaben, Elternsprechtage, bla bla bla. Also die Eltern wissen, wovon ich spreche, sind einfach 1000 Dinge und die gilt es ja zu organisieren. Mhm. Das war am Anfang, wie gesagt, für uns beide sehr schwierig. Mittlerweile, sage ich immer, sind wir eine Firma. Also unsere Familie funktioniert wie eine Firma. Wir müssen alle miteinander funktionieren und mittlerweile haben wir wirklich, also funktionieren wir wirklich wie ein richtig gutes, eingespieltes Team. Also es läuft alles Hand in Hand. Jeder hat so ein bisschen seine Stärken, Aufgabengebiete, wo er stärker ist, wo er eben mehr aufblüht und mehr aufgeht. Ich mache halt auch trotzdem so klassische Sachen wie, ich kümmere mich halt um die Kindergarderobe und sowas. Aber ich mache es halt auch gerne. Also mir macht es auch Spaß, shoppen zu gehen, für die Kinder einzukaufen. Ich meine, welche Frau nicht, ne? Ist halt einfach so. Und dafür macht David total gerne seine Gartenarbeit. Da mische ich mich gar nicht ein. Da mache ich auch gar nichts, außer dass ich mal sage, was mir gefällt.
Ich glaube, da habt ihr erst heute was gemacht.
Ja, genau.
Terrassengestaltung.
Der ist jetzt wirklich komplett seine Sache. Oder wenn wir im Haus irgendwas umplanen, wenn er irgendwas war. So, mein Mann ist handwerklich begabt, der ist gelernter Tischler. Und der kümmert sich um diese ganzen Dinge, die eben im Haus, ums Haus herum, das ist komplett seins. Aber jetzt, wie gesagt, wenn ich auch mal unterwegs bin oder wenn ich gerade viel zu tun habe an Arbeit, dann kocht er eben auch. Er bringt die Kinder morgens weg, holt sie auch ab. Das ist zum Beispiel auch seine Aufgabe. Kinder zur Schule, Kindergarten bringen, wieder abholen. Also wir haben uns wirklich über die Jahre, die wir jetzt zusammen zu Hause sind, total gut eingespielt. Ich glaube einfach, das Schlüsselwort ist Kommunikation und Geduld. Also nicht sofort, wenn etwas nicht funktioniert, alles über den Haufen schmeißen, sondern einfach dranbleiben, miteinander sprechen, kommunizieren, sich austauschen, äußern, wenn einem was nicht gefällt, was besonders gut gefällt. Also so haben wir das über die Zeit ja überstanden. Und ich kann mir tatsächlich auch überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es irgendwann nicht mehr so ist. Mhm. Also ich glaube, das wird noch eine lange Zeit so in dieser Konstellation so weitergehen, hoffe ich, wünsche ich mir.
Hast du denn, gerade was jetzt auch die Organisation angeht, vielleicht Tipps für andere Eltern, die sich auch besser abstimmen möchten? Gibt es da irgendwas, was euch besonders geholfen hat?
Ja, also wie gesagt, Kommunikation. Ich glaube, dass viele Paare sich nie richtig darüber austauschen, was sie wirklich wollen. Mhm. Das heißt, mein Pastor hat ein ganz witziges Beispiel genannt, was ich auch gerne ja so wiedergeben kann, was das eigentlich ganz gut ja darstellt. Mann und Frau, also ein Ehepaar, plant einen Eheabend, also das heißt exklusive Partnerzeit, wenn die Kinder im Bett sind, sprechen aber nicht darüber, wie dieser Eheabend aussieht, weil wir haben ja unsere klare Vorstellung im Kopf. Das heißt, ich als Frau wünsche mir, dass wir uns was Leckeres zu essen bestellen, lecker Sushi, dann gucken wir einen schönen Liebesfilm zusammen oder eine Komödie zum Beispiel, kuscheln auf dem Sofa, ich lasse mich vielleicht nochmal massieren von meinem Mann und dann gehen wir schön gemütlich ins Bett. Mein Mann denkt aber, wir bestellen uns eine fettige Pizza oder einen Burger, gucken Actionfilm, haben dann noch unseren Spaß zusammen und gehen dann ins Bett. So. Und dann sitzen wir beide auf der Couch, jeder mit seiner Erwartungshaltung und jeder ist enttäuscht, weil es gar nicht so gelaufen ist, wie wir uns das in unserer Vorstellung, wie wir uns das eben vorgestellt haben, haben überhaupt nicht miteinander gesprochen, haben es gar nicht abgesprochen, was wollen wir eigentlich und sind am Ende beide frustriert und gehen so ins Bett, genervt, machen dem anderen vielleicht noch Vorwürfe, ist doch klar, wenn wir hier zusammen liegen, dass wir dann das und das machen. Und deswegen sage ich immer, der Schlüssel ist Kommunikation. Das heißt, sich wirklich zusammen hinsetzen, was will ich, was ist mir wichtig, was, dass es bei uns funktioniert. Mir ist besonders wichtig, dass du bitte jeden Tag den Müll rausbringst, weil ich merke, dass ich das morgens nicht schaffe als Beispiel. Mhm. Oder wenn es irgendwie klappt, bring du bitte die Kinder weg. Ich merke, dass mich das morgens überfordert. Ich muss morgens erstmal noch klarkommen. Ich bin Morgenmuffel, ich brauche erstmal meinen Kaffee oder ich mache die Brotdosen. Also so, man muss sich einfach absprechen. Man muss sprechen, auch was man will, was man nicht will vor allen Dingen. Es ist auch immer gut zu wissen, wenn man nicht weiß, was man will, was man vielleicht nicht will. Mhm. Ja, also das ist mein Tipp.
Das ist ein total spannender Punkt. Ich war neulich bei einem Achtsamkeitsworkshop und da gab es eine ganz interessante Übung, die will ich mit meinem Mann auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und zwar, dass man 5 Minuten einen der beiden reden lässt, ohne dass der andere da einsteigt und reagiert. Krass. Also wirklich mal komplett wertungsfrei denjenigen erzählen lassen, wie die Gefühlslage ist, was einen gerade so beschäftigt, ja, wie man diverse Sachen vielleicht gerne lösen würde und so. Und das fand ich total cool, weil ich mir denke, man geht so oft im Gespräch rein und sagt dann gleich, ach ja, genau, da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, das können wir doch so und so machen.
Genau.
Und einfach mal denjenigen zum Punkt auch kommen zu lassen und seinen Gedankengang und seinen Lösungsweg vielleicht auch zu Ende erzählen zu lassen, fand ich total cool.
Zuhören, das können viele nicht. Also ich selber auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich deswegen würde, wenn du sagst, für mich wäre das eine krasse Challenge.
Ja.
Wäre das eine krasse Herausforderung.
Aber es ist spannend. Also ich glaube, wenn man sich dann auch mal einfach den Timer stellt und sagt, hey, wir machen das jetzt beide mal, da kann man dann vielleicht auch so Erwartungshaltungen abklopfen.
Definitiv.
Also ich fand das total interessant. Habt ihr denn auch einen gemeinsamen Kalender oder irgendwelche Apps, mit denen ihr euch organisiert?
Ganz wichtig. Wir haben einen Google-Kalender, den wir nutzen, also den nutze ich sowieso beruflich, einmal mit meiner Assistentin, wo dann eben meine ganzen Termine drin stehen für Kooperation oder wenn irgendwie ein Event ansteht. Und das nutzen wir eben gleichzeitig auch als Familienplaner, also alle Events, die als Familie anstehen oder Schularzttermine, alles steht da und wir haben beide Zugriff drauf. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Gut, dass du es nochmal sagst, das ist auch ein Tipp, definitiv so einen Kalender zu machen und das zu besprechen, was man reinschreibt, dem Partner das mitzuteilen und dass er selber, oder dass man eben wirklich morgens, also wir machen das immer so, wir trinken morgens unseren Kaffee zusammen, gehen einmal in den Kalender und gucken, was steht an. Mhm. Was ist wichtig, wer muss was erledigen, was ist für ein wichtiger, was für ein wichtiger Termin steht zum Beispiel an und so. Das ist auch ein Teil der Kommunikation auf jeden Fall.
Ja. Ja, da müssen wir noch dran schrauben. Ich glaube, mit einem Kind geht es gerade noch ganz gut. Ja. Nee, noch nicht. Also ich trage mir die Termine von meinem Mann ein und andersrum genauso. Ja. Aber das auch wirklich mal so zu synken. Und ich glaube, da gibt es ja auch einige Apps.
Aber man kann das mit Google wirklich ganz gut zusammen hier synchronisieren, heißt das, glaube ich, ne? Das kann man ganz gut machen. Ich habe das einmal hier mit meiner Assistentin und einmal eben hier mit meinem Partner. Das sind dann verschiedene Farben. Dann weiß ich, rot ist meine ist Familie, lila ist Arbeit. Und blau ist nochmal privat für mich, also etwas, was nur für mich wichtig ist.
Nageltermin zum Beispiel.
Also, nee, das steht tatsächlich da drin, ne? Weil das muss mein Mann ja auch wissen. Er muss ja wissen, dass ich um 8 oder 9 war noch immer. Nee, das ist wichtig, aber da stehen dann irgendwie andere Erinnerungen für mich drin. Das schreibe ich mir auch ganz gerne in den Kalender rein. Nee, das ist wirklich nochmal, egal ob jetzt mit einem oder mit mehreren Kindern, das wäre vielleicht für euch beide nochmal ein Tipp.
Doch, auf jeden Fall. Mich würde an der Stelle jetzt auch mal noch interessieren, hast du manchmal das Gefühl, dass deine älteste Tochter aufgrund der beiden Kleinen zu kurz kommt?
Ja, definitiv. Ich glaube, es geht auch vielen so. Einfach, was mein Problem oft ist, dass dieses Vertrösten findet halt schon oft statt. Weil das ist auch für mich die krasseste Herausforderung an den beiden Kleinen. Die fordern halt so krass viel Aufmerksamkeit. Das kostet so viel Zeit. Das sind so Kleinigkeiten, die man irgendwie gar nicht so unbedingt im Kopf hat, aber dieses am Rockzipfel ziehen oder hingefallen. Also die Kleine jetzt ist in einem Alter, die ist anderthalb, die fällt ständig hin, ratscht sich ständig irgendwas auf. Oder wenn die Kinder krank sind. Die Große ist, geht mit Krankheit schon anders um. Die ist so ein bisschen robuster. Mhm. Und die Kleine nimmt ja auch irgendwie alles mit durch Kita und keine Ahnung. Das zerrt schon. Und es tut mir auch oft leid, dass ich dann sagen muss, ey, ich kann jetzt gerade nicht, es geht jetzt gerade nicht, auch gerade zum Thema Einschlafbegleitung. Die Große dann auch gerne nochmal irgendwie ein Buch vorgelesen haben möchte oder nochmal eine Kuscheleinheit möchte oder so. Das fällt oft ins Wasser oder ich vertröste sie und sage, ja, wenn die Kinder schlafen und du noch wach bist, komme ich nochmal kurz rein. Und oft schläft sie dann halt einfach schon bald. Ne? Und dann kommt dieses schlechte Gewissen einer Mutter, vermisst sie uns, hat sie das Gefühl, wir sind nicht genug für sie da. Aber es ist halt wirklich schwierig, weil David bringt Josua ins Bett und ich Olivia oder andersrum. Und die brauchen halt ewig, um einzuschlafen. Manchmal sitzt man eine Stunde oder liegt eine Stunde mit denen im Bett und diese Einschlafbegleitung zieht sich. Und dadurch, dass die drei Kinder eigentlich alle zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen, müssen wir halt dem großen Kind dann sagen, es geht jetzt halt nicht, weil wir die Kleinen erstmal abfrühstücken müssen, sage ich immer so schön. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann können wir zu dir kommen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, für mich bleibt der Rest oder ihr habt jetzt nicht genug Zeit für mich. Ich habe sie jetzt noch nicht explizit gefragt, ob sie das so empfindet. wir versuchen das auch so ein bisschen dann zu kompensieren mit Exklusivzeit für sie. Ich war jetzt mit ihr allein im Kino oder wir fahren dann mal irgendwie, ich hatte im April ein Wochenende mit meiner, oder war das im Mai, egal, ein Wochenende mit meiner Freundin und ihrer Tochter im Heidepark, wo dann nur wir Mütter mit den großen Mädels da waren. Also wir versuchen das schon irgendwie ein bisschen auszugleichen, aber im richtig klassischen Alltag kommt sie, würde ich schon sagen, zu kurz. Ja, aber es lässt sich halt eben auch nicht vermeiden. Was sollen wir machen?
Da gibt es doch auch dieses ganz bekannte... Ja, oder die ganz bekannte Empfehlung, don't blame the baby. Also, dass man bei älteren Kindern nie sagen soll, oder habe ich zumindest mal ein Reel dazu gesehen, ich kann jetzt nicht, weil das Baby schreit, sondern dass man das irgendwie anders kommunizieren soll. Achtest du auf sowas? Oder?
Also da, also ich versuche schon auch Dinge bedürfnisorientiert umzusetzen, wenn es sich für mich gut anfühlt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht eine Alternative. Was sollte ich denn dann zu meiner Tochter sagen? Also es ist halt nun mal gerade so. Und das ist halt auch das Leben und die Realität. Und irgendwo muss ich auch dazu sagen, Enttäuschung findet ja täglich statt. Es bringt ja auch nichts, meiner Tochter irgendwie eine Blumenwelt vorzugaukeln und dann kommt sie ins echte Leben und erfährt eine Enttäuschung nach der anderen, weil sie wird Enttäuschungen erfahren. Und sie wird lernen müssen, sich ein dickes Fell wachsen zu lassen. Das mussten wir alle. Und es ist ja nun mal so dann, wie es ist. Also die Kleinen nimm ein Ja in dem Moment ein. Also was wäre dann die Alternative? Weißt du das noch, was man dann sagen soll?
Ich glaube, dass man irgendwie erklärt, ich kümmere mich jetzt um, weiß ich nicht, oder ich brauche jetzt 5 Minuten, um noch was zu erledigen oder um das jetzt hier zu erledigen und komme dann zu dir oder so.
Ja gut, das mache ich schon auch. Also ich kommuniziere mit ihr. Ich sage jetzt nicht, ich kann jetzt nicht oder so. Das mache ich jetzt nicht. Ich erkläre ihr die Situation, wie sie ist. Und ich sage ihr auch, dass du, wenn das jetzt nicht zu lange dauert, aber ich lüge sie ja auch nicht an. Ich sage ja natürlich, ich komme auf jeden Fall zu dir und dann sitzt sie da und wartet und Mama kommt nicht. Ich glaube, das ist noch enttäuschend.
Das wäre schlimmer, ja.
Genau, ich sage halt schon, nimm dir ein Buch. Du kannst ja schon mal selber. Also sie liest auch unglaublich gerne, liest jeden Abend ein Buch. Und ich sage, wenn die Zeit noch da ist und du noch nicht schläfst und die Kinder hier zügig einschlafen, dann komme ich nochmal. Das passiert ja auch oft genug. Ist jetzt nicht so, dass es gar nicht passiert. Ja. Ne? Also wir kuscheln schon. Aber es ist halt oft so, dass es sich eben nicht ergibt. Mhm. Und dann wüsste ich jetzt keine Alternative, ihr das klar zu machen.
Jetzt live. Für euch als Eltern, die ersten Monate mit den 2 Kleinen, wie habt ihr das für euch erlebt? Also was ist dein konkretes Fazit aus diesen ersten vielleicht 6 Monaten von der Kleinsten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe da witzigerweise vor ein paar Tagen nochmal intensiv drüber nachgedacht, ich fand die erste Zeit viel deutlich angenehmer, kann ich sagen, als jetzt. Mhm. Weil der Punkt, an dem das kleinste Kind, also Olivia, angefangen hat zu krabbeln, ich würde fast sagen sogar zu laufen, ab da wurde es jetzt, oder seitdem ist es wirklich anstrengend, finde ich. Also diese beiden, die Aufmerksamkeit, also als einzelne Person, als mich, auf beide gleichzeitig zu haben, ist unmöglich eigentlich. Und es macht mich auch, also es lässt mich, ich stehe ständig unter Strom, wenn ich ganz alleine, also jetzt nicht in meinem Umfeld zu Hause, da weiß ich ja, wo die Gefahren sind. Ich weiß, wenn der Zaun zu ist, wenn das Tor geschlossen ist, dass die da nicht abhauen können. Aber ansonsten so, wenn ich irgendwo anders bin, ich war jetzt auf dem Schulfest von der Großen, weil mein Mann war nicht da an dem Tag und ich war alleine mit den 3 Kids da. Ich habe es gemacht aus Liebe zu meiner Tochter, weil ich wollte natürlich, dass sie da hingeht. Für mich war es überhaupt nicht entspannend, gar nicht. Mhm. Es war anstrengend. Ich musste immer auf die beiden gucken. Dann wollte das eine das, dann hat das Hunger gehabt, dann hat das an die Windel gemacht, dann ist der da weggerannt, dann musste ich gucken, dass der nicht abhaut. Also es ist für mich persönlich maximal anstrengend jetzt. Mhm. Ich fand es im Gegensatz dazu, also als Olivia geboren war, da hat sie ja nur geschlafen. Also ich hatte meine Kinder immer nur geschlafen. Manchmal 6-7 Stunden am Stück, dann in der Federwiege, kurz gestillt, gewickelt. Das war Luxus im Gegensatz zu jetzt. Also die ersten 6 Monate habe ich eher als sehr angenehm wahrgenommen. Wir sind ja auch damals, als Olivia 3 Monate war, nach Mexiko geflogen. Es war mit ihr selber in der Konstellation super entspannt.
Ja, das ist auf jeden Fall total spannend, weil ich habe zum Beispiel auch mal eine Vorgesetzte gehabt mit ebenfalls 3 Kindern. Und die hat gesagt, ja, 2 Kinder war alles gut machbar. Und bei 3 Kindern, da musste kreativ werden.
Ja, kommt wahrscheinlich auf den Altersabstand dann an.
Ja.
Weil ich finde halt zum Beispiel meine oder unsere große Tochter, das sagen wir immer wieder und das fällt uns immer wieder auf, super entspannend, wenn ich das jetzt nebeneinander stelle. Mhm. Also wenn ich die Kleinen neben sie stelle und jetzt abwägen müsste, würde ich sagen, dass die 8-Jährige ist deutlich entspannter. Mhm. Aber ich glaube, es geht auch einfach, oder hauptsächlich ist es nicht diese psychische Belastung, die man da hat, weil man hat natürlich dann andere Konfrontationen, Probleme mit einem älteren Kind, Schule oder Stress mit Freunden oder kleine Ausraster, die man dann halt auch in dem Alter so hat, diese Vorpubertät praktisch. Aber diese Care-Arbeit, also dieses Wickeln, Füttern, das nimmt halt so viel Zeit in Anspruch. Es ist so aufwendig und nervig auch einfach. Also irgendwann ist es einfach nur noch nervig und das auch bei beiden Kindern zu machen. Und da ist die Große natürlich komplett selbstständig. Die zieht sich alleine an. Da muss ich zum Teil nicht mehr mal was sagen, außer, hey, hast du deine Zähne geputzt? Nee, habe ich vergessen. Okay, dann mach noch mal eben schnell. Aber sie macht es eben selber. Ich muss es nicht machen. Mhm. Sie zieht sich selber an, sucht ihre Klamotten selber aus. Sie macht ihre Hausaufgaben. Sie packt sich ihre Sachen. Wenn ich sage, hey, du hast Ballettunterricht, pack deine Sachen zusammen, macht sie es. Ich muss es nicht für sie machen. Sie denkt mit, das heißt, sie übernimmt auch gewisse Denkaufgaben. Das können die Kleinen ja gar nicht. Also die vor allen Dingen ganz Kleine kann sich ja noch nicht mal mitteilen, die kann ja noch nicht mal sprechen. Und das ist ja auch dieses Anstrengende. Dann die Autonomiephase, die wir jetzt gerade bei Josua haben. Dann kommt dann irgendwie alles zusammen, der ganze Brei. Und ich würde eher sagen, es ist jetzt für mich anstrengend wegen der beiden Kleinen, aber nicht, weil die Große noch da ist. Also das würde keinen Unterschied machen, würde ich jetzt sagen.
Würdest du pauschal diesen Altersabstand, wenn die Kinder so nah beieinander sind, würdest du sagen, du kannst es eher empfehlen oder davon abraten? Weil viele Mütter machen sich ja Gedanken darüber, wie groß sollte der Abstand sein, wann soll das zweite Kind in etwa kommen? Ich meine, so richtig planen kann man es ja meistens nicht. Nee. Aber was wäre denn so deine Empfehlung? Vorhin hast du gesagt, 3 Jahre.
Das klingt ein bisschen hart, wenn ich jetzt sage, ich würde es nicht empfehlen, aber ich habe es auch schon mal in einem Post verfasst auf meinem Profil, dass ich es eben wirklich ehrlicherweise aus meiner persönlicher Sicht, wenn ich auf meine Ressourcen schaue, auf meinen Geduldsfaden, würde ich es nicht empfehlen. Aber ich bin natürlich, ich sage auch mal, ich bin ja kein Maßstab. Also rückblickend würde ich es nicht empfehlen, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie, ich bereue es jetzt auch nicht oder sage, oh Gott, hätte ich es mal lieber so gemacht, überhaupt nicht, weil Dinge passieren aus einem bestimmten Grund im Leben und ich kann Dinge dann relativ schnell auch annehmen, wie sie sind. Und ich glaube auch, das sollte genauso kommen, wie es bei uns gekommen ist. Aber ich würde es trotzdem persönlich nicht unbedingt empfehlen. Ja, ich finde es halt einfach maximal anstrengend. Obwohl, wie gesagt, wir zusammen zu Hause sind. Aber die Arbeiten, also das Konzept, das Komplettpaket bleibt ja gleich. Würde mein Mann jetzt, also mein Mann hat vor 35 Stunden gearbeitet, der ist morgens um 5:30 aus dem Haus und kam dann relativ früh, der war gegen 14.30 Uhr schon wieder zu Hause, wäre es ja noch krasser für ihn, also wie es ja für alle anderen zu Hause auch ist, weil er müsste ja trotzdem viele Aufgaben noch mit übernehmen. Und vor allen Dingen, was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, ich arbeite ja. Also ich glaube auch dieses Bild von, ich habe einen Partner zu Hause oder wir sind zusammen zu Hause, aber wir haben ja praktisch die Rollen getauscht. Das heißt, mein Mann ist in Elternzeit und ich bin ja nicht in Elternzeit. Also ich habe keine Elternzeit, ich bin komplett normal berufstätig. Ich mache meinen Instagram-Job, meine Kooperation und ich brauche auch täglich meine Stunden alleine im Büro. Also ich bin da praktisch gar nicht da. Er ist alleine zu Hause mit den Kindern oder mit Olivia jetzt vormittags, weil die Großen ja dann im Kindergarten und Schule sind. Das heißt, er kümmert sich um die Betreuung, um die Care-Arbeit, um das Mittagessen, weil ich dann offiziell nicht da bin. Ich sage immer, ich existiere nicht da. Ich bin jetzt weg, ich existiere nicht. Frag mich nichts, ich bin nicht da. Manchmal wünsche ich mir auch so ein externes Büro, damit ich einfach wirklich nicht da bin. Weil natürlich, man kennt es, wenn man von zu Hause arbeitet, ach, ich könnte ja nochmal irgendwo die Wäsche aufhängen. Ja, wenn was ist, sagst du mir Bescheid. Ach, Sarah, kannst du mal kurz nochmal eben Olivia nehmen? Ich muss nochmal ganz kurz oder ich will nochmal das. Das ist schwierig, weil es vermischt sich so. Aber man darf halt auch nicht vergessen, natürlich bin ich ein bisschen flexibler und freier. Man kann sich gewisse Dinge teilen, weil wir eben beide zu Hause sind. Aber im Endeffekt bin ich hier arbeiten, mein Mann ist zu Hause. Und wenn mein Mann nicht in Elternzeit wäre und er würde normal berufstätig sein, könnte ich Instagram niemals in diesem Ausmaß machen. Überhaupt nicht. Null. Ich habe das gemerkt, als mein Mann im Januar 10 Tage alleine weg war. Da war ich nämlich, also wir machen das beide, dass wir dann uns diese Auszeiten gönnen. Der war 10 Tage in Österreich. Ich war mit 3 Kindern komplett alleine und ich habe mir fast die ganze Zeit werbefrei genommen mit Absicht, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich das nicht schaffe, noch Kooperation abzudrehen oder irgendwie was überhaupt irgendwas für Instagram großartig zu machen. Das ist ja nicht nur Kooperation, das ist ja auch Content vorbereiten, Content erstellen. Du weißt es ja selber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das nicht geschafft, nein. Es ist mir dann nochmal richtig bewusst geworden, dass ich es nicht könnte in diesem Ausmaß, definitiv nicht. Mhm. Könnte ich nicht. Das heißt, ja, und einer von uns muss das übernehmen.
Was würde denn umgekehrt dein Mann sagen?
Wie meinst du das jetzt genau?
Wie er sozusagen zu diesem Altersabstand steht. Ach so, und wie auch. Also seid ihr euch da
einer Meinung? Wir gucken uns abends echt manchmal total fertig an, wenn wir auf dem Sofa liegen und alle Kinder endlich schlafen und sagen uns, boah, war das einfach anstrengend heute. Oder die sind einfach anstrengend, die Kinder. Das ist ja nicht, das hört sich dann immer so negativ an, aber es ist halt einfach die Wahrheit. Es ist halt anstrengend. Wir lieben sie. Aber sie sind anstrengend. Das ist Tatsache. Punkt.
Das war auch eine Erkenntnis. Das war, glaube ich, nach ein paar Monaten, als mein Mann und ich auch so einen anstrengenden Tag hinter uns hatten. Und dann haben wir uns auch so angeguckt und gesagt, hast du dir das so vorgestellt mit Kind? Wir waren so, nee.
Es ist viel anstrengender als gedacht.
Ja, weil viele Dinge ja auch gar nicht kommuniziert werden.
Ja.
Und oft, und das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Falle bei Instagram, weil du siehst ja häufig nur diese schönen Dinge. Ne? Mhm. Und dann denkst du dir, oh, die ist schwanger, die bemalt den Bauch. Und dann sitzt die da, ruht sich den ganzen Tag aus, muss ja nichts machen. Und dann, wenn ich schwanger bin, mache ich das dann auch so. Und dann gehe ich in Mutterschutz und dann dies und dann jenes. Und dann kommt diese ganze Betreuungsplatz suchen, kriegst keinen Platz. Und dann kommt der ganze Mama-Wahnsinn, Arztbesuche, Kind krank, die ganze volle Bandbreite, die du ja erstmal in deiner verblümten Welt gar nicht wahrgenommen hast, kommt dann auf einmal auf einen drauf. Und dann weißt du ja auch gar nicht, was kriegst du für ein Kind? Ist das ein Schreibaby? Schläft das gut oder schläft es gar nicht? Musst du es den ganzen Tag tragen? Ich meine, das zerrt ja auch an den Nerven. Das hatte ich ja zum Glück nicht. Ich hatte relativ angenehme Babys, außer Olivia wäre so wahrscheinlich die 3-Monats-Kollegin. Das war ein bisschen anstrengend, aber sonst waren super entspannte Babys. Und dann stell dir mal vor, das kommt noch dazu.
Mm. Ja, ich habe eigentlich auch ein Anfängerbaby bestellt, aber ich habe keins gekriegt.
Tja, so ist das halt manchmal. Das kann man sich halt nicht aussuchen. Ich glaube, das sind auch alles Sachen, die da noch mit reinspielen einfach auch. Ne?
Oh, man wächst ja mit seinen Aufgaben.
Ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja.
Was würdest du denn sagen? Was hat dich jetzt an der gesamten Erfahrung am meisten überrascht?
Mit den beiden Kleinen jetzt meinst du? Naja, also ich muss schon auch sagen, so ein bisschen wie du das gesagt hast, hat man, also ich habe es mir auch nicht so vorgestellt. Aber das heißt, überrascht ist jetzt, also mich hat jetzt nicht so richtig überrascht, kann ich nicht sagen. Aber ich habe es mir nicht ganz so, ich habe es mir nicht ganz so krass anstrengend. Also ich finde es schon sehr anstrengend manchmal, sehr herausfordernd. Das habe ich mir auch ein bisschen schöner vorgestellt. Aber vielleicht redet man sich viele Dinge auch einfach schön, wenn es dann so ist. Ja, ich bin jetzt schwanger, jetzt kommt halt das dritte Kind, jetzt haben die halt diesen Abstand, ja, das wird schon irgendwie. Aber das ist ja auch gut, man soll ja auch immer positiv an die Sache rangehen.
Und du hast ja jetzt in der Vergangenheit, in den letzten Monaten auch viel für deinen Körper getan.
Ja,
ne? Das hast du ja auch ein bisschen dokumentiert.
Ja.
Was würdest du denn sagen, was kannst du Mamas raten, die jetzt vielleicht auch Kinder in so kurzen Abständen kriegen? Das ist ja auch für den weiblichen Körper eine krasse Herausforderung. Ja. Was hat dir da besonders geholfen?
Eigentlich tatsächlich sogar gar nicht so gut für den Körper. Man soll ja eigentlich, glaube ich, ein Jahr zwischen einer Schwangerschaft und der nächsten warten. War jetzt natürlich nicht möglich bei mir, weil es nicht geplant war. Ja, also im Endeffekt denke ich einfach, dass man muss einfach gucken, was ist einem wichtig irgendwie. Ne? Also für mich war es irgendwie wichtig, dass ich mich ja nicht verliere oder vergesse. Und für mich ist auch immer, das wird immer alles so ein bisschen negativ dargestellt. Momentan das Abnehmen und Diäten und so, was ich ja auch verstehen kann, weil eben auch schnell eine Essstörung daraus resultieren kann. Aber im Endeffekt geht es mir persönlich immer um Gesundheit. Natürlich geht es mir auch um Optik. Klar, ich will mich wohlfühlen. Wohlfühlen kann für jeden anders bedeuten. Für mich ist es irgendwo auch Optik. Jeder hat Sachen, die einem irgendwie stören, der Bauch oder weiß ich nicht, der Po oder keine Ahnung. Dass man sich selber irgendwie immer optimieren möchte, ob es jetzt äußerlich oder innerlich ist, ist ja irgendwie auch normal und menschlich. Also ich finde, man muss das jetzt auch nicht immer alles verteufeln und so negativ darstellen. Aber jeder setzt ja seine Prioritäten anders. Mir war es einfach wichtig oder ich wollte, ich nehme immer die Dinge wie so eine kleine Challenge im Leben. Also ich wollte irgendwie nochmal es mir selber beweisen, nur für mich, nicht für andere, dass ich nochmal diese Figur, aber das Gewicht oder dieses Gefühl, sag ich mal, dieses Körpergefühl von vor den Kindern haben möchte. So. Einfach sich das, kennst du das?
Die Klamotten auch wieder.
Ja, genau, das ist wirklich alte Hosen nochmal passen, die ich auf dem Dachboden gefunden und dann, ja, aber das ist mein persönlich, da muss man selber für sich, glaube ich, gucken, was ist mir wichtig, was sind meine Prioritäten und vor allem das Wichtigste ist ja die Gesundheit. Das heißt, auch die gesunde Ernährung und auch eine gesunde Ernährung machen ja 80% aus, also 20% Sport, 80% Ernährung, um einfach auch im Alter gesund zu bleiben. Aber die ganzen Sachen wie Diabetes oder sowas kommt ja auch alles im Alter. Also ich denke einfach, oder mein Punkt ist einfach die Gesundheit. Also für mich war es einfach, ich wollte einfach gesund sein und deswegen habe ich einfach diese Challenge sozusagen gestartet mit ein bisschen Abnehmen, mit mehr Fitness, mehr Sport, Muskeln aufbauen, bin ich ja immer noch dabei. Genau.
Ja, das kann ich total nachempfinden.
Und es hat wieder was mit Selbstliebe zu tun, ne? Also bin ich es mir wert, ne?
Absolut.
Und eine Mama sollte nie vergessen, dass sie eben auch noch, ich bin noch Sarah, weißt du, also man sollte immer noch nicht vergessen, dass man eben auch noch Frau ist und nicht nur Mutter.
Ich finde tatsächlich auch, wenn man da wieder mehr Fokus drauf legt, dann kommt man auch wieder viel mehr in seine Kraft.
Ja.
Also dann hat man auch viel mehr Power mehr wieder für den Alltag und das alles zu wuppen. Also so ging es mir jetzt, als ich dieses Jahr auch so ein bisschen
angefangen hast wieder mit Sport.
Ja, einfach wieder laufen gegangen bin und so weiter.
Ja, weil du in dem Moment ja auch was für dich machst. Du überlegst dir ja, oder du überlegst dir ja, wie kann ich mein Wohlbefinden verbessern? Und das ist ja, das ist ja im Endeffekt wieder Selbstliebe, weil du liebst dich und du liebst deinen Körper und du wertschätzt dich selber und deswegen machst du auch was für dich. Ist ja voll normal. Also es ist ja komplett klar. dass du eben dann anfängst und dann so Dinge wie Sport, und das reicht ja, wenn das 2-3 Mal die Woche ist, oder von mir aus einmal die Woche, es reicht ja, aber so, du hast irgendwie was für dich getan.
Ja. Es ist ganz witzig, weil ich habe dann auch einfach so ein paar Lebensmittel auch weggelassen und habe mir dann auch vorgenommen, nicht immer die Sachen von meiner Tochter aufzuessen.
Oh Gott, ich kenne das.
Oh mein Gott, liebe Mamas, macht es nur mal einen Tag und ihr merkt, wie oft ihr euch da irgendwas reinschaufelt, was eigentlich gar nicht nötig ist. Ne? Aber man denkt sich dann, oh, die 2 Löffel sind zu schade zum Wegschmeißen. Ja. Ich esse es schnell auf.
Ich habe das so oft mit dem Müsli auch morgens.
Ja,
wirklich, das ganz oft,
aber das macht einen riesen Unterschied, ne, wenn man das nicht macht.
Weil du da zwischendurch irgendwas Unnötiges reinschaufelt. Du hast ja im Endeffekt auch gar keinen Hunger. Ja. Du isst es ja nur, weil du nicht willst, dass diese Reste weggeschmissen werden. Ja, ich kenne das voll. Boah, das geht so vielen so. Da muss ich mich an dieses Brot erinnern, wo dieses ausgestanzte Brot, weißt du, und dann so diese Brotreste, diese Rinde überbleibt, und das ist dann eben das Frühstück der Eltern.
Ja, deswegen mache ich das nicht. Nee. Bei mir gibt's einfach den Toast halbiert.
Ja, und fertig, ne? Nee, bei mir auch nicht, wird das auch nicht. Nee. Bei mir auch nicht.
Sarah, jetzt haben wir über total viele spannende Punkte gesprochen. Ich bin dir total dankbar, dass du heute bei mir zu Gast warst. Hast du denn jetzt so zum Abschluss noch was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
Also vielleicht einfach ein Denkanstoß, oder was mir wichtig ist, oder was ich auf meinem Profil ja auch gerne kommunizieren möchte, ist dieses Mama-Sein bedeutet nicht, sich komplett aufzugeben. Also einfach sich daran zurückzuerinnern, wie war die Zeit vor den Kindern, was hat mir besonders viel Spaß gemacht damals, was sind meine Hobbys, womit kann ich mich komplett wohlfühlen, wo bekomme ich meinen Ausgleich auch? Also ich finde, wir brauchen ja alle ein Ventil und einen Ausgleich, und es ist egal, was es ist, ob es Tennis spielen ist, ob es mal alleine in Urlaub fahren ist, ob es eine Runde im Wald spazieren ist, das spielt völlig keine Rolle, aber dass man einfach seinen Fokus auch auf sich lenken darf, also dass es okay ist, auch mal zu sagen, ich mache was für mich. Und das ist mir wichtig, das möchte ich auch irgendwie kommunizieren, dass man, oder das versuche ich auf meinem Profil auch zu kommunizieren, dass man nicht nur Mama ist, sondern auch noch Frau bleibt. Und ja, dass man einfach vielleicht mehr in sich geht und überlegt, was will ich wirklich, was ist mir wichtig, wo kann ich meine Akkus wieder aufladen? Ja.
Das ist doch ein schöner Reminder für unsere echten Mamas. Ja. Dann danke ich dir vielmals, dass du heute hier warst, und wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende.
Ja. Vielen Dank.
Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Eine ganz erfrischende Folge mit vielen Remindern für Mamas, Selbstfürsorge mehr in den Fokus zu stellen und einfach auch mal egoistischer zu sein. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage an uns oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!